Hallo Vanessa.
Hi Vicky.
So, jetzt mal ehrlich, wie geht's dir?
Tatsächlich heute echt gut. Es liegt aber auch daran, dass ich gerade wahrscheinlich mein Glückshormone-High von nach dem Sport habe. Deshalb heute wirklich sehr gut. Und
im Allgemeinen?
Im Allgemeinen würde ich sagen durchwachsen. Ich finde, das ist, ich unterscheide da immer ganz stark zwischen wie es mir aktuell als Person geht und wie es mir als Teil der Welt geht. Das klingt ein bisschen seltsam, aber so dieses, ich finde immer so, nur weil es mir gerade irgendwie an sich gut geht, weil ich Essen habe und Dach über dem Kopf habe und so weiter, heißt es nicht, dass man das ausblendet, was gerade generell ist und was generell immer passiert. Deshalb unterscheide ich da immer ein bisschen. Also mir echt gut. Aber eben im Anbetracht von allem durchwachsen. Aber wie geht's dir?
Ähnlich. Und ich glaube ehrlicherweise, dass es sehr, sehr vielen Menschen aktuell so gehen könnte. Wir nehmen diese Folge wahrscheinlich so 1 bis 2 Wochen vor Ausstrahlung auf. Aber also ich glaube, das ist auch etwas sehr Allgemeines, was sich so durch die letzten Jahre zieht, insbesondere seit der Corona-Pandemie, ja, wo es wirklich so dieses große einschneidende Erlebnis war, dass man dabei auch das Gefühl hat, man kommt nicht aus einer großen Krise nach der anderen raus. Es gibt ja auch persönliche Sachen, die passieren und grundsätzlich geht es mir gut, aber es gibt natürlich genau diese großen Sachen, die einem Sorgen machen. Und ich glaube, da sind wir gerade alle drin und deswegen wollen wir auch heute grundsätzlich mal über Ängste sprechen und das Thema Resilienz, was ja sehr mittlerweile auch schon fast ein Trendbegriff ist.
Ja, was ich schade finde, aber.
Ja, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema, finde ich. Und ich finde, es passt auch sehr gut zu unserem Podcast, weil grundsätzlich, wenn ich mir überlege, wenn mich Themen beschäftigen, wirklich große Themen für mich persönlich, aus unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen Ebenen, entweder gesellschaftlich oder privat oder in der Arbeit oder sonstiges, dann fällt es mir so schwer, manchmal mich einfach auf diese eine Excel-Tabelle zu konzentrieren, die ich aber jetzt bearbeiten muss.
Absolut. Nein, ich meinte damit auch eher gerade, dass ich es schade finde, dass es so ein Trendbegriff ist, weil ich finde, das ist was allgegenwärtig wichtig ist und nicht nur ein Trend sein sollte. Das war mein Punkt. Also ja, dass voll. Es jetzt nicht was ist, das dann irgendwann wieder abflacht, so in dem Sinn, sondern dass Resilienz zu haben generell was ist, was womit Leute sich beschäftigen sollten.
Ja, aber dann beschäftigen wir uns heute mal damit.
Genau.
Gold und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Victoria Wokri.
Okay, so, jetzt habe ich mal eine Einstiegsfrage an dich. Was sind deine 3 aktuell größten Ängste?
Also, ich glaube, Ängste hat man ja in ganz vielen großen und kleinen Dingen. Wenn man mal alles so zusammenfasst, würde ich sagen, gibt es 2, die so ein bisschen, ich würde mal sagen, allgemeiner sind und längerfristige Sorgen und eine, die ist so ein bisschen so aktuell eine persönlichere Sorge. Ich fange einfach mal mit der persönlicheren an.
Aber machen wir doch so ein Ängste-Ping-Pong. Du eine, ich eine.
Das ist sehr gut. Also ich fange mit der persönlicheren an. Eine Angst, die ich aktuell habe, ist, dass ich was, man kann es auch ein bisschen aufs Berufliche beziehen, aber was so allgemein mein Wissen angeht, meine Kompetenz, meine Skills, dass ich da irgendwie stehen bleibe, dass ich es irgendwie nicht schaffe, am Ball zu bleiben, weiter zu lernen. So ein bisschen dieses, man sagt ja immer, das ist total wichtig, dass man dieses lebenslange Lernen hat. Und man lernt natürlich jeden Tag mit jeder Erfahrung, die man hat, was dazu. Aber ich habe ein bisschen die Sorge einfach, weil wir in einer Welt leben, die so wahnsinnig schnell ist, wo so viele Innovationen passieren, wo so viel Neues konstant dazukommt, dass ich durch auch vielleicht ein bisschen Überforderung, weil es so viel ist, es nicht schaffe, am Ball zu bleiben, dass ich dadurch so ein bisschen mit meinem Wissen und meinen Skills so ein bisschen stehen bleibe. Das ist auf jeden Fall so die persönlichere Angst, die ich habe. Und das Gute ist bei Ängsten, die müssen ja nicht immer logisch auch manchmal sein.
Ja, da kommen wir, also ich glaube, da passt eine meiner Ängste auch ganz gut dazu. Das ist nämlich quasi die Schlussfolgerung aus dem, was du als Angst hast. Und da spielt auch dieser Teil, dass man vielleicht quasi irgendwo abgehängt wird in dieser schnelllebigen Arbeitswelt auch, in diesen, es verändert sich, wie du sagst, ja einfach so viel, aber auch wirtschaftlich ist das auch, also die Wirtschaft, wie man ja ständig irgendwie hört, ist anscheinend in Deutschland am Stagnieren oder nicht so schnell wachsen, wie sie sollte. Auf der anderen Seite sagen die Leute einem, ja okay, du musst aber auch sparen, um für deine Altersvorsorge zu sorgen. Auf der anderen Seite jammern alle, dass die Deutschen zu wenig Geld ausgeben. Und dann weiß ich jetzt auch nicht, okay, soll ich jetzt sparen oder ausgeben oder alles? Also es ist ein bisschen, und
immer aber meine, alles.
Genau, alles auf einmal. Aber meine größte Angst ist einfach, einfach arbeitslos zu sein. Einfach keine Arbeit, also selbst, weil ich mir denke, okay, gut, weil normalerweise denke ich mir, na gut, vielleicht werde ich irgendwie gekündigt aus irgendwelchen Gründen, das weiß man ja nie. Bei mir ist auch komplett irrational, wo wir darüber sprechen, dass Ängste irrational sind. Wann immer ich einen Brief von meinem Arbeitgeber bekomme, einen Brief. Niemand wird per Brief gekündigt, wir sind nicht bei Hogwarts. So. Und trotzdem, wenn
vielleicht
ich
ein... Vielleicht bist du wo Tolles eingeladen.
Weiß ich nicht, aber immer, wenn ich einen Brief von meinem Arbeitgeber bekomme, bekomme ich Panik. Und es macht aber keinen Sinn.
Aber soll ich dir sagen, wir hatten beide diese Panik in... Ich würde mal sagen, kürzlich, weil wir beide, und es waren aber eigentlich, unsere Geburtstage sind ungefähr ein halbes Jahr auseinander, sogar ein bisschen länger, glaube ich, ein Dreivierteljahr. Und obwohl wir das dann voneinander wussten, glaube ich, hatten wir beide in dem Moment die gleichen Ängste, weil eigentlich total schön, unser Arbeitgeber versendet immer bei runden Geburtstagen eine Geburtstagskarte. Und bei uns wird das natürlich einfach versendet, weil wir auch remote arbeiten. Und ich finde es super, eine super schöne Geste, dass man eben diese Geburtstagskarte bekommt. Aber wenn man seinen Briefkasten öffnet und daran nicht denkt, man sich ja denkt, gut, die Jahre davor hat man das ja nicht bekommen, weil man ja logischerweise keinen runden Geburtstag hat, und kriegt dann diese Post von dem Arbeitgeber.
Und das ist so ein komisches Format.
Das ist ein komisches Format, und ich dachte, jetzt gefällig sein, ich dachte, da steht auch irgendwie sowas wie vertraulich oder sowas drauf. Ich glaube, das ist so deren Standardding.
Ich weiß nicht,
auf diesem Briefding. Ich dachte, es stand auf jeden Fall drauf, und ich war so, oh mein Gott. Und das, wie gesagt, das Witzige ist, du hast die Karte ja vor mir bekommen, weil du vor mir Geburtstag hast. Und ich hatte das aber komplett wieder ausgeblendet. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir das auch bei dir durchgemacht haben, weil ich glaube, du hast auch erzählt, dass du den Schock hattest erstmal. Und man immer von diesem Schlimmsten ausgeht, weil man nie daran denkt, es könnte auch was Positives sein. Was ja was super Schönes und Positives war am Ende. Aber deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man da immer dann die Sorge hat.
Genau. Und ich habe dann aber quasi Angst, auch nichts mehr zu finden. Also meine Angst bezieht sich nicht nur auf gekündigt werden, sondern weil ich mir denke, naja gut, es kann immer irgendetwas passieren. Aber meine Angst ist insbesondere dahingehend, dass ich nichts Neues mehr finde.
Also einfach nur als Frage, würdest du sagen, die Angst liegt daran, weil du, sowohl auch ich, also ich nehme mich da mit rein, dass wir Jobs haben, die, ich nenne es jetzt mal, obwohl das in der Pandemie anders war, nicht systemrelevant sind.
Ich glaube, es gibt so viele systemunrelevante Jobs, die du relativ einfach kriegen kannst. Ich habe eher das Gefühl, es liegt daran, ich finde, dass insbesondere unsere Branche relativ übersättigt ist und es sehr viele Leute gibt und es ist eben kein Beruf, den du studierst und ein Zertifikat hast und dann quasi ausgebildet bist. Und
genau, das meine ich ja. Mit, dass das, also es ist natürlich systemrelevanter, wenn du jetzt Neurologe bist. Und irgendwie sowas machst.
Also aber ich finde auch einen Software-Engineer, der ein bestimmtes Programm, bestimmte Projekte, bestimmte Sachen hat, hat ein anderes Portfolio, als wenn man sich jetzt uns anschaut und sagt so, ja, okay, irgendwie Digitalstrategie. Also weißt du, was ich meine?
Die Welt ist digital, Vicky.
Ja, genau, digital. Also das meine ich, es ist einfach so. So, wir sind natürlich super kompetent und alles, nein, aber es ist jetzt kein festes Profil. Genau.
Ja.
Man könnte
das,
super
das
viel
ist,
machen.
Was ich meinte.
Aber
auch, ja. Also das, wo ich glaube, ich sehe es immer ein bisschen abstrakter in diesen klassischen systemrelevanten Berufen, sowas wie, du brauchst immer irgendwie Feuerwehr. Übrigens, es war keine Werbung, aber wir brauchen wirklich mehr Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Das ist ein super weirder Fun Fact, aber es gibt einfach sehr wenige, die das beruflich machen. Es gibt sehr viel freiwillig Feuerwehr, aber nicht das. Aber das ist für mich irgendwie systemrelevanter, genauso wie irgendwie Menschen, die in der Medizin arbeiten oder so. Das, aber ich sehe das immer nicht so wie du. Das ist ein gutes Beispiel mit dem eigentlich ein Software-Engineer zu sein. Aber daran denke ich mir oft gar nicht, wenn man es so systemrelevant sieht. Ich denke da so ein bisschen klassisch konservativ.
Ja, nein, ich denke
definitiv nicht an Berufe, die wir haben.
Ja, aber besonders selbst Social Media Manager ist ein sehr klarer Beruf.
Ja.
Also total. Wir beide haben keine besonders klaren Berufe.
Ja, das stimmt, das ist sehr schwammig. Wobei wir am Ende ja trotzdem unter das Feld Journalismus fallen, was ja wieder am Ende, einfach aufgrund der Branche, in der wir sind, wieder systemrelevant ist.
Das ist ja sehr streitbar. Man könnte auch sagen, wir fallen unter den Bereich Marketing.
Ja, ich meinte nur unser generelles Ding.
Ja, aber nur, weil wir gerade in einem Unternehmen arbeiten, was darunter fällt. Aber wenn man unseren Job, kannst du auch für super viele andere natürlich Unternehmen machen, die dann nicht.
Also im Sinne von. Ich kann auch für, weiß ich nicht, Gesundheitsschuhe herstellen, ja, Marketing machen. Das ist kein Thema.
Übrigens, wir schweifen komplett aus. Komplett. Lass uns mal wieder zurückgehen. Deine zweite
Angst. Ich glaube, das ist mein Coping-Mechanism bei Ängsten.
Sag mir deine zweite Angst. Und diesmal fassen wir uns kurz und machen dann weiter.
Okay, ich mach das so ein bisschen nach, wie gravierend. Okay, also die zweite Angst, die ich habe, ist tatsächlich einfach, das geht ein bisschen einher mit dem, was du gesagt hast, steigende Lebenshaltungskosten, finde ich, ist schon eine Angst. Wenn man die Sorge hat, dass das, was man am Ende verdient, nicht mehr dafür ausreicht, sich ein, ja, Lebensstandard, den man vielleicht aktuell auch hat, halten kann. Also man sieht es ja einfach, wenn man in den Supermarkt geht, wie teuer das wird. Und dass man dann am Ende einfach weniger hat, um sich auch irgendwie versorgen zu können, so seinen Lebensstandard halten zu können, ist definitiv eine Sorge.
Okay, bei mir ist es eher eine Angst vor schweren Erkrankungen, entweder bei mir oder bei Leuten, die mir sehr nahe stehen. Mhm. Es ist so eine sehr unbestimmte Angst, aber es kann halt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es einen, also dich sowieso, aber auch die Leute in deinem Umfeld im Laufe der Zeit einfach trifft, weil irgendwann sterben wir alle und meistens, wenn man Glück hat, stirbt man in einem hohen Alter, aber dann trotzdem an einer Krankheit. Also unser Leben ist einfach begrenzt, man ignoriert das nur. Trotzdem
habe ich da mal mit den Longevity-Expertinnen und Experten, die sagen, wir schaffen das.
Ich habe letztens erst interessant gelesen, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht verlinke ich die Quelle in den Shownotes, vielleicht nicht, dass man glaubt, dass man tatsächlich eigentlich das Ende der biologischen Alterung erreicht hat beim Menschen. Also, dass du rein von der Optimierung her nicht viel mehr älter werden kannst. Also so 100, 10, 100 irgendetwas ist einfach das Höchste.
Ich dachte, dass sie gesagt haben, 130 ist das, älter kannst du nicht werden.
Ja, kann sein. Und dass quasi diese Longevity-Leute, die sind ja eigentlich, da geht's eher darum, die Qualität deines Lebens zu verlängern. Also es geht nicht darum, länger zu leben, weil wozu willst du länger leben? Das ist wie diese, wenn du dir wünschst, ich will einfach niemals sterben, ist es ein dummer Wunsch, weil du könntest auch einfach krank und gebrechlich für immer leben.
Genau, gesund.
Aber gesund ist halt wichtig. Genau. Also das ist, deswegen aber habe ich so eine, vielleicht ist das ein innerer Hypochonder auch. Ich habe grundsätzlich immer Angst davor, so wenn meine Hand anfängt zu zittern, ich google das dann, das ist ganz schlecht, ich weiß, ist ganz schlecht und ich habe dann immer
Gott,
so, okay,
laut Google
ist ein
hast du
Tremor.
Denn ja alle möglichen Krankheiten.
Ja, genau. Schwere Erkrankung ist tatsächlich eine Angst, die ich habe.
Aber ist ja auch verständlich.
Ja. Okay, aber was ist deine nächste?
Die nächste? Ich glaube, das ist die größte Angst, wahrscheinlich auch, weil ich eine Frau bin, ist tatsächlich, dass wir, wenn man die Welt als Ganzes ansieht, da geht es mir jetzt auch gar nicht um Deutschland in dem Land, in dem wir leben, sondern der Welt komplett anguckt, dass wir eher Rückschritte machen, was die Menschenrechte angeht. Das ist eine ganz, ganz große Angst von mir, dass wir einfach uns da nicht quasi sehr gegensätzlich zu dem, wo wir uns bald weiterentwickeln und wie innovativ die Welt ist und dass wir gerade in diesem Punkt, was Freiheiten und Rechte, dass wir da einfach Rückschritte machen. Das ist für mich, glaube ich, somit die größte Angst. Weil ich finde, die anderen Punkte so, ja, sind auch Ängste, aber
kann man irgendwie mit umgehen.
Kann man irgendwie mit umgehen, ja. Ne? Also, wenn man jetzt gerade das Erste nimmt mit meinem Wissen, ja gut, muss ja mehr lernen. So, es liegt ja an mir, jetzt mal ganz plump gesagt. Aber ich glaube, das andere ist eine ganz, ganz große Angst.
Lustig, weil ich habe es mal, also ich habe auch daran gedacht, aber dann noch an all die anderen Krisen, die wir haben. Und dann habe ich es als ein unbestimmtes Gefühl von Weltuntergang betitelt. Aber und Welt in der Definition, meine jetzige Welt, weil es kann natürlich, ich habe so dieses Gefühl, oh mein Gott, was ist, wenn, selbst wenn es jetzt nicht innerhalb meiner Lebensspanne ist, aber in der Lebensspanne meiner Kinder oder Enkel quasi die Klimakatastrophe doch so eintritt, wie angekündigt und sie dann in, keine Ahnung, irgendwie Sachen zusammenbrechen oder wenn ich das noch erlebe.
Mhm.
Oder eben dann Menschenrechte, Frauenrechte, Kriege, sonstiges, also einfach diese nukleare Katastrophe, was weiß ich, einfach dieses unbestimmte Gefühl von Weltuntergang.
So viele Möglichkeiten.
Ja, genau, wie gesagt, ein Meteorit, nein, mit der Meteorit.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ein sehr gutes Meteoritenabwehrsystem. Das, glaube ich, ist eine...
Haben wir?
Ja. Weißt du, wie viele Meteoriten immer abgewehrt werden?
Nein, wie viele?
Viele, ich habe jetzt keine Zahl. Sehr viele.
Aber so richtige, also das, weil ich kenne nur so Armageddon-Filme und da muss ja jemand hochfliegen und das Ding von innen zersprengen.
Also, ich bin jetzt nicht bei der NASA.
Ja.
Ja, wie man unschwer erkennt. Da hätte ich sicherlich keine Angst, dass ich mich nicht weiterbilde. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob so Meteoriten abgewehrt werden, die damals so die Größe hatten, wie als die ganzen Dinosaurier ausgelöscht wurden. Das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht im Thema drin. Aber ich weiß, dass wir ein gutes Meteoritenabwehrprogramm haben, wo ja immer mal wieder was abgewehrt wird, wo es heißt, oh, da kommt der und der und dann werden die so, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ich nenne es jetzt mal abgeschossen. Gelenkt.
Gehen wir nicht in dieses Minenfeld?
Bitte nicht. Aber ich dachte,
gehen wir wieder zurück zu Ängsten. Okay, gut. Weißt du, was ich lustig finde?
Falls nicht, ich hoffe, irgendjemand korrigiert mich. Ja, ich möchte auch einfach, ich möchte mich ja weiterbilden, wie wir gerade gelernt haben. Lass mich
Kommentare sind erwünscht. Über Instagram, wir haben eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auch auf
TikTok-Kanal.
Genau, überall.
Wir sind überall.
YouTube. Wir sind einfach überall.
Und wenn ihr uns irgendwo nicht findet, dann sagt Bescheid, weil dann sollten wir vielleicht da auch sein.
Ja, genau. Okay. Zurück zu den Ängsten. Genau. Es gibt nämlich die R&V-Versicherung, macht schon seit 30 Jahren, arbeitet sie an einer Langzeitstudie über die größten Ängste der Deutschen. Es sind immer 7 Ängste von 1992 bis 2024 gibt es jetzt schon Daten. Im Oktober wurden die letzten Ergebnisse für dieses Jahr geteilt.
Richtig spannend.
Ja, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, okay? Mhm. Ich würde einfach nur mal sagen, die Top 3 von beiden von dem ersten Jahr der Aufzeichnung und die Top 3 vom 2024, um so einen Unterschied zu haben. Ich finde tatsächlich, dass unsere Ängste da ganz gut drunter fallen.
Zu den älteren oder zu den aktuellen?
Beiden. Also es ist gemischt. So, die größte Angst der Deutschen 2024 sind steigende Lebenserhaltungskosten. Mhm. Da sind wir so ein bisschen bei dir. Zweite Angst ist leider Überforderung des Staates durch Geflüchtete. Mhm. Naja, also man muss sagen, es werden ja auch, ich bin ja nicht, ich habe ja keine Ahnung, aber das, ich glaube schon, dass, interessanter Fun Fact, die Angst ist an sich aber geringer, davor als 2016, während des Hochs der Flüchtlingskrise. Trotzdem sind
aber das ist ja auch ein bisschen verständlich, weil Menschen sind ja auch schnell überfordert mit Neuheiten, würde ich es jetzt mal nennen.
Genau, und jetzt ist es halt einfach nicht so neu. Aber jetzt ist auch zum Beispiel die Angst, dass eben viele Dinge, die einfach wirklich der Staat nicht schafft. Mhm. Und da sind ja auch, das komplette Spektrum kann sich da ja vor. Ich kenne auch Sozialarbeiter, die sagen, naja, viele Dinge macht der Staat einfach nicht, die für eine gelungene Integration wichtig wären. Das ist jetzt nicht nur hier links, rechts,
Wenn man generell sieht, so Bildungssystem und so ist ja auch immer so ein bisschen problematisch.
Und die drittgrößte Angst der Deutschen ist, Wohnen in Deutschland wird unbezahlbar.
Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Gerade, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir irgendwie in einer Großstadt leben, wo einfach die Preise wahnsinnig zunehmen. Was egal ob Mietpreis oder Kaufpreis ist, einfach wirklich extrem ist. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil diese Sachen nicht parallel zu Mindestlohn oder dahingehend auch Gehältern steigen.
Weißt du, was noch ein lustiger Fun Fact ist zu der Liste 2024? Das ist leider nicht unter den Top 7, aber es ist zum ersten Mal, dass Leute Angst vor KI haben.
Voll interessant.
Drehen wir die Zeit zurück zu 1992. Mhm. Größte Angst, schwere Erkrankung.
Interessant. Dass sowas doch Persönlicheres das Erste ist.
Ja. Zweitgrößte Angst, Pflegefall im Alter werden. Und dritte Angst, Spannung durch Zuzug von Ausländern. Mhm. Das ist übrigens dieses Jahr die vierte Angst. Also im Sinne von, das ist 1992 sehr... Irgendwie die ersten zwei sind doch eher persönlich, später kommt so sinkender Lebensstandard oder Arbeitslosigkeit oder sonstiges. Gerade ist bei uns ja wirklich so steigende Lebenserhaltungskosten, der Staat ist überfordert, Wohnen ist so, es ist ein bisschen größere gesellschaftliche Probleme, die auch in den Vordergrund rücken.
Ich habe dazu jetzt gerade keine Daten und mich ärgert auch gerade ein bisschen, dass ich das nicht nachgeguckt habe, weil mir das gerade erst einfällt, aber ich fände es voll interessant zu wissen, wie das so in anderen Ländern tatsächlich aussieht.
Keine Ahnung, aber weißt du, was wir rausfinden können? Rate mal, was die größte Angst war, als du geboren wurdest. Du bist 1994 geboren, richtig? Okay.
Ich überlege gerade, ob irgendwie in dem Jahr davor irgendwie eine irgendwas Dramatisches auf der Welt passiert ist, was vielleicht gestärkt haben könnte. Mein erster Moment war so ein bisschen die Jahrtausendwende, aber das ist noch zu weit weg davor, dass die Leute davor Angst haben könnten. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher so 1999, 98 gewesen. Internet?
Nein, schwere Erkrankung. Aber weißt du, was lustig ist? Auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Drogensucht der eigenen Kinder.
Klang, oder schon wieder? Das finde ich witzig.
Ja, ich weiß auch nicht, warum.
Nicht, weil das, also, ne, das, die Tatsache ist nicht lustig, aber, weiß nicht, ich frage mich gerade jetzt ein bisschen vielleicht weit hergeholt. Ist es so ein bisschen, weil die Eltern an dem Punkt waren, wo sie merken, wir haben ein bisschen verkackt?
Ich
ob
weiß
da langsam so ein bisschen
nicht.
Reflexion eintraf von diesen ganzen, von dieser, ja, es ist ja ein bisschen so diese Boomer-Generation, die dann merkt, irgendwie hat das nicht so geklappt mit dem, was ich wollte in der Erziehung.
Lass mich mal gucken. Das müsste man tatsächlich mal schauen, aber ich glaube, also 1994, dasselbe Jahr, wurde in Frankfurt am Main der erste Druckraum für Drogenabhängige eingerichtet.
Okay, gut, ja, dann liegt das wahrscheinlich
also
da.
Also vielleicht
zusammen.
War das einfach
ja, ja.
So ein gesellschaftliches Thema, aber ich glaube, die Heroinwelle in Deutschland war wesentlich früher, aber
ja,
vielleicht
ich
hat
glaub,
man
die
einfach
waren
in den 90ern angefangen.
Ich dachte,
so,
die waren in den 80ern.
Ja, und vielleicht hat man halt in den 90ern angefangen, das System einfach ein bisschen anzupassen.
Ja.
Leuten zu helfen.
Ich glaube auch in den USA ist, also das ist von den USA noch nicht so rübergeschwappt mit diesem, wann war diese Opiumkrise? Ja, wann ging die los? Ich weiß nicht in den USA, aber ich dachte, weil es ja viel immer so auch beeinflusst ist von was man da mitbekommt. Aber ja, voll interessant.
Ja, lustig, in meinem Geburtsjahr 1993 war es steigende Lebenshaltungskosten.
Finde ich eigentlich witzig,
also so wie dieses Jahr.
Dass diese Hauptängste in unserem quasi Geburtsjahr jetzt auch bei uns beiden trotzdem jetzt 30 Jahre später wieder drin sind.
Genau, aber das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt mal wirklich über Resilienz reden. Weil diese Ängste, man sieht ja anscheinend, dass die über Generationen hinweg oder Jahrzehnte hinweg, da kommen immer mal wieder neue dazu oder sonstiges. Ja. Aber man hat diese großen Ängste, sind sich relativ ähnlich. Aber was macht man denn da? Weil letztendlich sind diese großen Sachen, außer vielleicht, ich hab Angst, abgehängt zu sein oder sonstiges, da ist ja nichts, was du, also da kannst du vielleicht auch etwas machen, aber eigentlich hast du das auch nicht wirklich in der Hand, weil du weißt ja nicht, wie sich die Gesellschaft verändert. Das heißt, du kannst nicht wissen, okay, ich muss jetzt diese 5 Sachen können, dann werde ich weitermachen können wie bisher, dann werde ich für den Arbeitsmarkt weiter relevant sein. Also es geht hier um große Sachen, die Ängste schön und die man eigentlich selten aktiv verändern kann.
Ja.
Natürlich, ja, also aber dann kommen wir mal dazu, weil was ist überhaupt Resilienz? Ich habe mal es gibt nämlich das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, habe ich mal geguckt, wie beschreiben die das sonstiges. Grundsätzlich, persönliche Resilienz ist, wenn man nach Widerständen oder Krisenzeiten wieder schnell auf die Beine kommt. Es ist keine angeborene Eigenschaft, das heißt, man kann es trainieren, das ist gut. Und Resilienz entsteht auch oder wird gefördert durch psychische Gesundheit. Also wenn man psychisch gesund ist, ist man meistens resilienter. Und grundsätzlich heißt das einfach, nach schwierigen Zeiten kommt man mehr oder minder schnell wieder auf die Beine. Weil wenn man sich das eben so überlegt, diese großen Ängste, gegen die man eigentlich nichts machen kann. Aber es gibt ja trotzdem, um Resilienz zu stärken und weitermachen zu können, nicht das Gefühl zu haben, so, was mache ich hier eigentlich? So, warum mache ich das, wenn diese großen, also ich denke mir das ab und zu mal, wenn ich ein bisschen mich überwältigt fühle und dann da sitze und gleich ein Meeting habe über irgendein Projekt, denke ich mir so, was mache ich hier eigentlich? Die Welt geht ja vielleicht unter. Wie man da einfach wieder rauskommt.
Ja. Mir ist tatsächlich gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte, weil du ja meintest, es sind ja oft Dinge, die man selber nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden im Alltäglichen, aber es gibt natürlich genug Menschen und ich glaube, für die sind wir auch alle sehr dankbar, deren Lebensaufgabe sich gefühlt auch daraus ergibt, dass sie sich wirklich gegen diese Themen stark machen, rausgehen, egal in welcher Art und Weise sie sich irgendwie einsetzen, Aktivisten dafür sind. Und ich glaube, das ist so das, also wenn das natürlich, wenn diese, ich nenne es jetzt mal Ängste oder Sorgen zu extrem werden für einen, dann ist es natürlich auch was, wo man sagt, okay, man kann sich dafür einsetzen. Aber ich glaube, wir reden jetzt heute auch eher über die Dinge, was so ein bisschen der oder die Durchschnittsbürger und Bürgerinnen irgendwie machen können, wenn sie einfach mit diesen äußeren Sachen auch irgendwie überfordert sind, wie sie da die Resilienz stärken, ohne dass sie jetzt gleich irgendwie denken, ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Sitzstreik irgendwo machen.
Okay, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde tatsächlich, okay, kommen wir mal zu den Tipps, weil ich stimme dir nicht 100% zu.
Okay.
So, es gibt jetzt, sagen wir mal, so 4 Tipps, die ich so gefunden habe und dann den 5., über den wir nochmal persönlicher reden können. Der 5. ist nämlich persönliche Resilienzstrategien und da würde ich gerne von dir wissen, wie du einfach damit umgehst, ob das eine Kombination von allem ist, worüber wir gesprochen haben oder nicht. Oder ob du noch was anderes machst. Aber das Erste ist, und das finde ich sehr gut, ist, informiere dich über die Lage, die dir Sorgen macht, aber überlege dir, wie du mit der Information umgehst. Zum Beispiel wähle deine Quellen bewusst.
Ja,
ganz gut. Informiere dich am besten nicht auf Social Media, meiner Meinung nach.
Ja, man kann es, glaube ich, ganz gut haben, um erstmal damit in Berührung zu kommen. Aber also, es gibt ja viele, die zum ersten Mal auf Social Media von einem Thema hören.
Ja, aber das ist ja keine bewusste Informationssuche.
Genau, und dann halt wirklich ganz breit. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich ganz, ganz, ganz breit informiert. Auf allen möglichen Plattformen, auf allen möglichen, wie sagt man, Anbietern nenne ich es jetzt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn es ein Thema ist, das dir Angst macht, informiere dich nicht auf Plattformen darüber, deren Algorithmus darauf ausgelegt ist.
Okay, nein, aber Plattform ist das falsche Wort. Ja. Mir geht es eher darum, dass du zum Beispiel von ganz vielen verschiedenen Zeitungen zum Beispiel, von Journalisten, ganz viele verschiedene, egal in welche Richtung die geprägt sind. Also Plattform meine ich jetzt in dem Fall tatsächlich eher wirklich, wo eine solide Quelle dahinter steht. Ich rede nicht davon, dass irgendwie Hans-Jürgen auf Reddit seine Meinung sagt. Davon rede ich nicht, sondern wirklich
aber
eher verschiedene.
Aber ich muss auch sagen, so Tagesschau und Sonstiges, ich finde die gut auf Social Media. Also das muss man ja auch sehen, wie die jetzt dann weitermachen mit dem neuen Gesetz für den Rundfunk. Aber ich finde, du solltest grundsätzlich deine Informationen bei Themen, die dich triggern und die dir Angst machen, nicht auf Social Media holen, weil das alles Algorithmen sind, die darauf ausgelegt sind, Engagement quasi zu pushen und das ist dann immer etwas extremer. Da sind immer eher extremere Meinungen und selbst wenn du quasi als Medium dieses Spiel, also du musst es ja mitspielen, um irgendwie Reichweite zu bekommen. Du kannst nie so neutral sein auf Social Media, wie du dieses Thema gerne einfach behandeln würdest, sonst bekommst du einfach keine Reichweite. Ich glaube, das ist so ein ganz so.
Absolut, da stimme ich dir 100% um. Mir ging es eher darum, du hast ein Thema, keine Ahnung, ich nenne es mal einfach Äpfel. Thema Äpfel. Du möchtest dich darüber informieren.
Ich habe wahnsinnige Angst vor Äpfeln, ja.
Genau. Wir haben wahnsinnig Angst vor Äpfeln. So. Und dann, weil du vielleicht das erste Mal eben in deinem Instagram davon gehört hast. Und dann gehst du und informierst dich von wirklich seriösen Quellen und liest halt ganz eine breite Masse an verschiedenen. Wenn wir jetzt in Deutschland sind, fängst du an irgendwie Tagesschau, Zeit, FAZ, Süddeutsche, wie sie nicht alle heißen und versuchst dir halt ein Bild davon zu machen, wenn du persönlich, aber auch dafür finde ich bereit bist, dich so damit auseinanderzusetzen. Aber dann hat man eine ganz gute neutrale Schnittmenge am Ende und nicht eine einseitige Berichterstattung, finde ich.
Also und wenn du dich informierst, dann guck wirklich auch auf unterschiedlichen Plattformen oder halt unterschiedlichen Websites oder Zeitungen oder sonstiges. Ich finde es auch manchmal ganz gut, eher so von eher liberalen zu eher konservativen Medien zu switchen und zu schauen. Ich meide grundsätzlich Extremen, aber ich finde, man muss halt auch sehen, zum Beispiel, was ich auch immer mache, wenn ich ein Thema bin, das ich ein bisschen rein will, dann in diesen, weil die Medien, die greifen nur bestimmte Sachen auf, aber das sind ja alles keine Leute, die sich nur damit, also die verbreiten Nachrichten und sie interviewen Leute, die sich mit Dingen beschäftigen. Und wenn ich dann zum Beispiel jemand finde, der in 2, 3 Medien zitiert wird, dann fange ich an, die Person zu googeln und zu gucken, wer ist dahinter, wo arbeitet die, haben die vielleicht was veröffentlicht oder sonstiges. Und so kommt man dann quasi auf die wirklich wissenschaftlichen Studien und Quellen. Weil Journalismus ist wahnsinnig wichtig, aber ist meistens, wenn du von einer reinen Nachricht ausgehst, sehr oberflächlich. Ja. Dann gibt's natürlich noch Reportagen, die tiefer gehen und sonstiges. Aber Journalismus fasst ja halt Zusammenhänge zusammen, so dass du sie verstehst als Normalo.
Du kannst ja auch in einem so einem Artikel nicht alles
unterschreiben. Nein, wird halt dann auch zu lang. Also, aber im Sinne von, wenn ich wirklich Angst vor etwas habe, dann fange ich an, mich da ein bisschen ruhig zu lesen. Und was ich aber auch wichtig finde, ist Grenzen setzen. Ich habe zum Beispiel in so Krisenzeiten, wenn zu viel Spaß um etwas gemacht wird und ich merke, das tut mir nicht gut, dann lese ich einmal am Tag Nachrichten und dann nicht mehr.
Ja, aber das ist ja auch in Ordnung.
Ja, da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben oder sowas, da muss man einfach auf sich gucken.
Ich glaube, darf ich nur ganz kurz da einhaken, bevor wir weitergehen? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man das nur nicht dauerhaft macht, dass man sich so sehr von der Außenwelt abgrenzt. Ich glaube, das ist auch nicht hilfreich, weil dann lebt man vielleicht auch zu sehr in seinem eigenen Kosmos. Also ich glaube, für eine gewisse Zeit, wenn man sagt, das ist eine Phase, wo man gerade auch einfach sagt, das ist zu viel, um Gottes Willen, ist es mehr als in Ordnung. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch immer mal wieder so ein bisschen mehr Anknüpfung zu dem Tagesgeschehen zu haben, finde ich persönlich. Ja.
Aber da finde ich grundsätzlich Verknüpfung und Anknüpfung und solches ein gutes Stichwort, weil der zweite Tipp ist, soziale Beziehungen einfach wieder zu stärken, zu sagen, okay, ich rede auch mit anderen, wie es ihnen geht, schaue, es tut ja auch manchmal gut zu hören, wie es anderen geht, ob sie dieselben Ängste haben. Manchmal haben sie vielleicht, als sie recherchiert haben oder was gehört haben, vielleicht auch irgendetwas gehört oder gelesen, was sie dir geben können, was dich selber ein bisschen beruhigt oder ein bisschen optimistischer stimmt. Wo ich halt sagen muss, würde ich immer vorsichtig sein bei großen Themen, die viele Menschen emotional sehr triggern. Auch hier würde ich Grenzen setzen mit Leuten. Manchmal denke ich mir so, besonders in turbulenten Zeiten, wo viel passiert, würde ich manchmal gerne an einem Abend, wo wir essen, einfach so Politik aus. Also einfach sagen, okay, heute reden wir nicht darüber.
Ja, finde ich gut.
Weil ich finde es schon wichtig, dass man auch einfach so soziale Bindungen stärkt. Natürlich, dass man andere Leute fragt, wie geht's dir, wie gehst du damit um und sonstiges und sich so ein bisschen mehr Input holt. Aber dass man auch wirklich so seine sozialen Bindungen stärkt, abseits von diesem Thema, was du gerade irgendwie, was dich so belastet.
Kann ich 100% zustimmen.
Ah ja, dann kommen wir dazu, dass Tipp Nummer 3 ist, da Resilienz ja eigentlich auch gefördert wird durch mentale Gesundheit, dass du auch einfach auf dich, deine körperliche und mentale Gesundheit achtest, weil mentale Gesundheit ist natürlich auch von deiner körperlichen Gesundheit manchmal abhängig, dass du schaust, dass du dich vielleicht auch ein bisschen gesund ernährst, das tut dir ja auch ganz gut, deinem Körper, dass du genug schläfst, dass du dich bewegst, dass du einfach grundsätzlich deine körperlichen Grundbedürfnisse beachtest und halt achtsam einfach auf dich achtest, wenn du mit Leuten redest, wenn du irgendwas liest oder sowas, dass du mal in dich reinhörst und sagst, okay, wie fühle ich mich gerade? Tut mir das gerade gut oder nicht?
Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich dir am Anfang ein bisschen widersprochen habe, weil ich finde, diesem Ohnmachtsgefühl, wenn es besonders große Themen sind, die einen beschäftigen und durch den Kopf geistern, während man gerade eine PowerPoint-Präsentation macht, ist, ich finde, also ja, wir sind den ganzen Leuten dankbar, die sich darum kümmern, aber ich finde auch, wenn du ein bestimmtes Thema hast, was dir besonders viel Angst macht, dann mach doch was.
Auf jeden
Fall.
Also
überleg dir, nur im Rahmen deiner Möglichkeit, du wirst nicht die Klimakrise
irgendwie. Nein, ich meinte das eher so darum, dass man nicht immer das Gefühl haben muss, nur das eine oder andere, entweder ich kann mich nicht damit beschäftigen oder ich muss gleich so komplett mein Leben danach ausrichten.
Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem, wenn du zum Beispiel auch Angst hast vor Krankheit, älter werden kann oder Einsamkeit im Alter oder sonstiges, keine Ahnung, geh doch, weiß nicht, es gibt genügend Leute, Organisationen, die sich damit beschäftigen und vielleicht kannst du ja auch etwas dafür tun, weißt du?
Also, das ist übrigens eine Sache, die finde ich tatsächlich einen sehr schönen Tipp. Ich meine, ja, es hat nicht jeder auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich irgendwie zu engagieren. Das ist auch oft ein Zeitthema. Ich will mich da persönlich auch gar nicht irgendwie besser darstellen, als ich bin, weil ich es aktuell tatsächlich nicht mache. Ich würde es gerne. Aber da gibt es ganz viele tolle Sachen, die gerade, ich finde so ein bisschen, es geht auf das Prinzip raus, ich kann im Alter nichts erwarten, was ich vielleicht davor nicht selber auch gemacht habe. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo man sich auch einfach abends mit Senioren und Seniorinnen zusammensetzen kann, irgendwie ein Brettspiel mit denen spielen kann, sich einfach mit denen unterhalten kann. Weiß nicht, vielleicht auch ein schönes Glas Wein auch, je nachdem, wie so das Umfeld ist. Und einfach sich mit denen zu unterhalten. Und das finde ich so eine schöne Sache, dass es sowas auch ehrenamtlich gibt, gerade für Personen, die vielleicht auch wirklich niemanden mehr in dem Umfeld haben. Und weil man das vielleicht dann selber, wenn man, weiß ich nicht, 90 ist und da vielleicht auch in einem Pflegeheim sitzt, denkt, ach ja, vielleicht kommen dann ja auch jüngere Personen und unterhalten sich mit einem. Und ich glaube, das ist was, wo ich gern irgendwie so einen Shoutout gebe, weil wenn es was gibt, was ich wahrscheinlich ehrenamtlich machen würde, dann wäre das auch das, weil ich das richtig toll finde.
Ja, und ich finde zum Beispiel auch, wenn du Angst davor hast, dass die Politik mit etwas nicht klarkommt, keine Ahnung, geh doch zur Bürgerversammlung. Also im Sinne von, weil Politik ist, sind nicht die Leute in Berlin. Das ist einfach das, was ich glaube, viele Menschen sich ein bisschen auch selbst zugute halten sollten, ist, Politik fängt eigentlich schon bei der Kommunalpolitik an und da ist, jeder Stadtteil hat Bürgerversammlungen, wo über Dinge entschieden werden, die tatsächlich mehr Einfluss auf dein direktes Leben haben.
Total, auch ganz klein, so in Stadtteilen und so. Das gibt's ja wirklich auf ganz, ganz, ganz kleiner Ebene.
Ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, hier, ich bin jetzt umgezogen in einen neuen Stadtteil, mal bei einer Bürgerversammlung hinzugehen. Die sind halt leider manchmal so zu Uhrzeiten, wo ich
das mir ist denke, das Problem. What? Ich kriege auch immer diese Einladung im Briefkasten und denke mir so, ja, schön. Ich kann da nicht. Und es liegt nicht daran, weil man denkt, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie eine fancy Veranstaltung. Nee, ich arbeite da.
Aber ich habe mir halt überlegt, manchmal machst du dir für einen Arzttermin auch, dass du am Tag vorher mehr arbeitest und dann halt doch irgendwo hingehst. Also ich glaube, es ist auch eine Sache der Priorisierung.
Absolut, ja.
Muss man nicht machen. Also ich sage nicht, dass man es muss, aber ich habe es mir jetzt mal vorgenommen. Vielleicht schaffe ich es ja.
Ich glaube auch genau, das ist das, was du sagst, man kann auch mit kleineren Dingen was bewirken oder es gibt auch so viele Petitionen, wo es wirklich 3 Klicks manchmal sind, mittlerweile auch einfach durch durch das Internet, dass man einfach wirklich sagt, okay, ich unterschreibe bei Dingen, die mir wichtig sind, die ich vorantreiben möchte. Das ist wirklich kein großer Aufwand und man hat dann das Gefühl, man hat schon was getan. Oder auch wenn man natürlich, das kommt natürlich auf seinen eigenen Umständen an, wenn man irgendwie die Möglichkeit, bisschen was zu spenden. Manchmal, und wenn es nur irgendwie 3 Euro sind oder so, kann es auch helfen für genau die Organisation, die man unterstützen möchte, da irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich mache irgendwie was.
Genau.
Mit den Mitteln, die ich habe.
Ich glaube, gegen dieses Ohnmachtsgefühl, das sagt man doch auch, wenn man große Ziele hat, soll man sie in kleine, erreichbare Steps runterbrechen. Und wenn du sagst, okay, das ist ein großes Problem, das ich nicht alleine lösen kann, kann man trotzdem einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ist mein Handlungsspielraum? Was kann ich tun, damit ich das in meinen Möglichkeiten, in meinem zeitlichen Rahmen, Geldrahmen, sonstiges, irgendwie unterstützen kann? Und dann hat man zumindest auch, es geht nicht um das Zeigen. Du musst niemandem sagen, dass du spendest. Du musst niemandem sagen, dass du musst es nicht auf Instagram. So viele Leute engagieren sich und machen, ohne es irgendwie zu zeigen. Deswegen würde ich auch niemals sagen, so niemand macht oder tut etwas oder engagiert sich, weil es ist einfach etwas sehr Persönliches. Aber ich finde grundsätzlich, wenn du irgendetwas dann tust, hast du ja trotzdem das Gefühl, okay, wenigstens habe ich etwas getan.
Mhm. Ja, absolut.
Genau. Hast du, das waren jetzt so die größeren Tipps. Der 5. Tipp war nämlich, den ich noch gefunden habe, so sich persönliche Resilienzstrategien zu überlegen. Und ich finde, da kann man natürlich sagen, okay, das ist wahrscheinlich so eine Kombination aus vielen der vorherigen genannten. Aber hast du persönlich etwas, was dir so hilft, wenn du dich ein bisschen überfordert fühlst von bestimmten Themen, die gerade groß sind?
Also, was ich einfach wirklich gemerkt habe, ist, was mir immer ganz gut tut, ist so den Kopf frei zu bekommen. Einfach mal ein bisschen zu sortieren und mir hilft da einfach Sport ganz gut, einfach weil man natürlich Glückshormone ausschüttet und danach man einfach in einer ganz anderen Verfassung ist, wenn man sich ein bisschen körperlich betätigt hat. Und wenn es nur ist, dass man irgendwie mal 10 Minuten auf dem Laufband läuft, das hilft mir total, um so ein bisschen so ein Reset im Gehirn zu machen und zu sagen, okay, so, jetzt bin ich grundsätzlich schon mal wieder aufgrund davon, dass ich Glückshormone ausgeschüttet, schon mal wieder in einer besseren Verfassung, dann kann ich mich ganz anders damit beschäftigen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, so eins, was auch so für die mentale Gesundheit mir total gut tut. Ein anderer Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist so ein bisschen so ein Tapetenwechsel. Also einfach mal sich mit anderen Dingen beschäftigen. Das muss nicht was Positives oder Negatives sein. Das kann jeder für sich irgendwie einsortieren, aber einfach mal neue Impulse zu bekommen. Das kann auch einfach sein, dass man einen Dokumentarfilm über irgendwas guckt oder kann auch einfach irgendeine Liebesgeschichte sein. Manchmal bekommt man ja auch Inspo durch die kleinsten Dinge, einfach so ein bisschen was für sich. Ich würde nicht sagen, dass es Ablenkung ist, das ist auf gar keinen Fall, aber eher einfach andere Impulse wieder zu bekommen, um so ein bisschen sich umzuschiften, weil manchmal bekommt man dann ja auch andere Ideen oder kann anders mit einer Situation umgehen. Das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, den ich immer finde, der mir persönlich hilft. Was so dieses Ganze auch ein bisschen einhergeht, ist, was du vorhin meintest, sind soziale Kontakte. Mir hilft zum Beispiel immer dann einfach irgendwie mit Freunden essen zu gehen. Ich finde, was gibt es Besseres als gutes Essen? Ist schon mal auch was für die Seele schon mal wieder gut ist und einfach sich auch auszutauschen. Und ich finde, da muss man einerseits unterscheiden, entweder, dass man auch wirklich sagt, so wie du das vorhin meintest, komplett sagen, okay, heute keine Gespräche über Politik oder über so die schweren Dinge im Leben. Oder genau das kann aber auch manchmal helfen, dass man sich im Austausch und sagt, hey, wie siehst du das? Was ist da deine Sorge? Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, in was für einer Verfassung bin. Also ich habe einerseits entweder so Abende, wo ich mir denke, möchte uns halt einfach nur darüber reden, dass ich mir überlege, neue Schuhe zu kaufen und mich mit oberflächlichen Dingen zu beschäftigen. Und dann gibt es aber auch wieder Sachen, wo ich sage, hey, ich hätte da voll gern deine Meinung. Wie siehst du das? Weil ich finde, manchmal hilft es. Vielleicht ist man so in seinem Strudel und denkt so, ja, vielleicht, das macht mir total Angst. Und eine andere Person hat einfach einen anderen Zugang zu dem Thema und hilft dann, dass man vielleicht das auch vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Also das sind so Sachen. Aber wie gehst du damit um, bevor ich mit meinen
weiteren Punkten weitermache? Also ich glaube, eigentlich all diese Punkte auch und mich zumindest auf die Arbeit konzentrieren zu können, mache ich, wenn ich mich gerade in ein System einloggen muss und mein Handy das akzeptieren muss oder so, geht es nicht. Aber ansonsten, ich mache manchmal einfach tatsächlich, ich lege das Handy in einen anderen Raum.
Ja.
Mhm. Um nicht irgendwie Eilmeldungen zu bekommen oder irgendwie von irgendwas abgelenkt zu werden. Ich versuche so viel wie möglich Social Media auch ein bisschen runterzufahren, muss ich sagen, für eine bestimmte Zeit und versuche einfach aus diesem digitalen Lärm auszusteigen oder ihn ein bisschen runterzufahren. Ich beschränke mich da viel selbst, weil ich mag dieses Gefühl, nicht in einem Rabbit Hole zu sein.
Mhm.
Also wenn ich in ein Rabbit Hole gehen will, dann nehme ich mir extra dafür Zeit und dann bin ich 10 Stunden irgendwo, okay, 10 Stunden nicht, aber so 3 Stunden irgend mit etwas beschäftigt. Aber um mich zumindest auf die Arbeit konzentrieren zu können, denke ich mir so, okay, das ist jetzt das, was gegen meine Angst helfen könnte, langzeitarbeitslos zu sein. Ich arbeite einfach mal so. Dann überlege ich mir, nehme ich mir halt so Sachen vor, die ich dann machen kann. Aber eben, wie du schon sagst, auch einfach Ablenkung ohne. Also für mich ist auch ganz ehrlich, es ist auch immer einfach Ablenkung oder neuen Input holen. Zum Beispiel heute gehe ich noch in eine Ausstellung und schaue mir einfach Kunst an und denke mir, naja, einfach neuen Input zu bekommen, neue Sichtweise vielleicht zu kriegen.
Ich finde, Ablenkung klingt immer so negativ und vielleicht ist es einfach nur so, dass man sein Gehirn gerade anders verknüpfen möchte, weil einem das auch langfristig hilft. Ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses, mir persönlich hilft auch, wenn man denkt, man hat ein Problem. Also nehmen wir jetzt einfach mal und das ist vielleicht was, was man selber lösen kann, aber man sieht gerade gar nicht, dass man das selber lösen kann. Da muss man auch manchmal einen Schritt zurückgehen und sich distanzieren davon und dann fällt einem oft ein, wie man auch damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist genauso auch mit dieser Ohnmacht, die man hat bei all diesen Themen, die immer in der Welt passieren und es wird, ich würde mal sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber das ist immer was, was passiert. Also diese Welt wird einfach nicht stehen bleiben. Es wird jeden Tag etwas geben, was auf dieser Welt passiert. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, weil es ja auch ein bisschen daran eingeht, was seine eigenen Glaubenssätze daran sind. Und man muss manchmal vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich brauche jetzt mal kurz was anderes und dann kann ich mich damit wieder beschäftigen, weil ich dann vielleicht einen anderen Zugang auch einfach von mir selbst habe, ohne dass ich jetzt irgendwie groß mich anders mit dem Thema beschäftigt habe. Also deshalb finde ich, Ablenkung klingt immer so negativ, als würde man das Thema verdrängen, aber ich finde es eher so, man konzentriert sich auf andere Dinge, holt sich andere Inspirationen, um dann eben wieder besser, vielleicht auch resilienter mit diesen Themen umgehen kann.
Ja, man kann zum Beispiel auch Podcast hören, sich alte Folgen Ghost und Gelaber anhören.
Ja, wir haben ganz tolle alte Folgen. Leider ohne Video, aber ganz tolle Folgen.
Ja, und auch neue Folgen, die man sich anhören kann. Auch mal über Dreadwives und diese Bewegung oder sonstiges. Einfach so ein bisschen an was anderes denken. Macht euch einen Tee. Schaut euch einen Film an. Okay, und das ist dann unser Abschlusswort.
Das ist unser Abschluss. Ich hoffe, die Tipps haben geholfen.
Ja, ich hoffe auch. Bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal.